Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Der 22. November 1963, ein Tag, der tief eingegraben ist ins Gedächtnis der Welt. An jenem Tag besucht der US-amerikanische Präsident John Fitzgerald Kennedy Dallas in Texas. Bei diesem Besuch wird John F. Kennedy erschossen. Seither wird dieser Fall immer wieder aufgerollt. Wer der oder die Täter waren, ist unklar. Theorien gibt es unendlich viele. Und nicht nur Historiker reden darüber, über dieses Ereignis. Es gibt auch unzählige Filme und unzählige Bücher. Und heute wollen wir darüber reden mit Franziska Schläpfer, auch bekannt als Rapperin Big Sis, und Raphael Urweider, tätig als Autor. Hören wir mal in die Ereignisse des damaligen Tages hinein. Walter Cronkite auf CBS.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
Präsident John F. Kennedy ist gestorben. Ein hörbar erschütterter Walter Cronkite teilt das der Nation mit, der amerikanischen. Ein Moment, den Sie sicher nicht live miterlebt haben und der dennoch ziemlich wichtig war, wichtig genug jedenfalls, dass Sie bei dieser Diskussion teilnehmen wollten. Aber warum denn genau, Franziska Schläpfer?
Ich glaube, weil es ist irgendwie ziemlich poppig, das Thema doch. Und weil ich auch ein paar Filme darüber gesehen habe, Dokumentarfilme, und auch einiges darüber gelesen habe.
Poppig, das Wort poppig, bezieht sich das auf Populärkultur?
Ja.
So ein prägender Moment.
Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, beim Moment war ich ja nicht dabei, aber es hat... Es ist so eine Ikone, eine Figur, ja, die halt auch dann gebraucht wird und wiederverwendet und repetiert wird. Und dann hat es noch ganz, ganz viel mehr steckt dahinter, was ich wahrscheinlich auch gar nicht so erfassen kann. Aber auch die ganze mediale Entwicklung, die, glaube ich, dort auch einen Ursprung gefunden hat, über was ein medialer Event ist.
Also es ist ja erstaunlich, wie, wenn in so einem öffentlichen Raum, damals eben schon mit Fernsehkameras ausgestattet, so etwas Außerordentliches passiert, dann ist das natürlich schon eine Wende, sagen wir mal, in der Berichterstattung. Also das Ikonografische kommt ja auch von diesen Bildern, die man kennt. Also ich würde sagen, das ist so vielleicht... in der Geschichte eines der ersten wirklich prägenden, nicht Schwarz-Weiß-Fernsehbilder, sondern Farbfernsehbilder, an das man sich erinnern kann, diese offene Limousine, die Jackie, die sich stürzt auf den getroffenen Ehemann. Und also man muss sich vorstellen, die Fernsehprogramme, 4 größten nationalen Fernsehprogramme haben für 4 Tage ununterbrochen nur noch über diesen Event gesendet damals. Ne?
Obwohl also, natürlich dieser Zapruder-Film noch gar nicht öffentlich war. Also ja. die haben, ich stelle mir das ein bisschen so vor, 4 Tage lang haben die sich aus den Fingern gesogen, was sie nur konnten, und wahrscheinlich ganz, ganz viel repetiert, wie man das ja auch heute aus dem Fernsehen kennt. Also genau. Wir kennen das ja eigentlich nur noch so. Da wird einem dasselbe Material immer wieder neu aufbereitet, gezeigt.
Also und das der sogenannte war, Newsloop
und sowas. Und das ist da wahrscheinlich auch passiert. Und dann das Erstaunliche aber auch noch, dass dann sogar noch die Ermordung des vermeintlichen Einzeltäters Oswald live aufgezeichnet wird. Das heißt, man kann gar nicht mehr weg, weil man könnte ja immer was verpassen. Deshalb muss man muss immer die Kamera drauf sein.
Sie sprechen jetzt darüber, als wäre das quasi einfach ein Fernseh-Event gewesen, also quasi so ein ikonografischer Moment des Fernsehens, des Live-Fernsehens. Aber hat das darüber hinaus noch eine Bedeutung für Sie, Raphael Urweider?
Ja, natürlich. Also es ist, wie soll man sagen, es war natürlich ein in jedem Sinn ein historischer Moment und ein sehr tragischer historischer Moment. Es wurde da versucht, oder man weiß es nicht, aber es wurde jedenfalls in eine Entwicklung, in eine freiheitsdenkende Entwicklung eingegriffen, entweder von einem Wahnsinnigen oder mehreren Wahnsinnigen. Und Also ich würde jetzt mal zu behaupten wagen, die Ermordung von Martin Luther King später und Malcolm X, das wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Kennedy-Tod.
Mhm.
Und auch, ich würde auch sagen, der Vietnamkrieg hätte sich wahrscheinlich anders entwickelt und so weiter. Also es hat natürlich politisch unglaubliche Folgen. Ich weiß das auch aus Gesprächen mit meinen Eltern. Dass
eben,
da
ich wollte gerade sagen, wie sind Sie denn da drauf gekommen? Weil irgendwie eben zu spät geboren. Ich hab's, ich hätte es erleben können, hab's aber nicht. Ich war noch viel zu klein. Aber was waren das, die Eltern, die erzählt haben von diesem Moment?
Nein. Aber meine Mutter ist auch noch viel zu jung, glaube ich.
Also bei mir ist sicher das Interesse an diese Bürgerrechtsbewegung natürlich. Und überhaupt ein Attentat ist immer etwas, ist natürlich etwas Spannendes und hat was Zeitloses und bewirkt immer, es gibt ja dann immer diese, was wäre wenn, es gibt auch Bücher darüber, was wäre wenn Kennedy Präsident gewesen wäre
oder
für längere Zeit
oder
geblieben wäre. Es ist ja auch immer praktisch, wenn man dann irgendwie die Weltgeschichte anhand von solchen Ereignissen erklären kann. Also es ist ja auch erstaunlich, wie die Parallele ist zum Ersten Weltkrieg. Ne? Also dass der Thronfolger Franz Ferdinand wurde ja auch in einem Auto erschossen, nicht von so weit weg, aber man sagt ja immer, das ist der Moment, den Ersten Weltkrieg ausgelöst
hat. Im Juli 1914, also schon gute 50 Jahre vorher.
Ja.
Na, ich habe mir nur gerade vor die Frage gestellt, ich glaube, ich kann das einfach auch gar nicht so beurteilen, aber ist das wirklich so, dass die Welt eine ganz andere geworden wäre, wenn jetzt John F. Kennedy nicht ermordet worden wäre? Ich weiß es nicht. Schlussendlich ist er ja auch politisches Establishment. Also war er wirklich so eine Lichtfigur der Politik, die hier irgendwie eine Wende eingeläutet hat?
Ja, das ist natürlich, also ich würde natürlich behaupten, dass Geschichte nicht von großen Menschen, also sogenannt großen Menschen gemacht wird, sondern es ist immer, das sind Mechanismen, die spielen. Und ich glaube nicht, dass der einzelne oder die einzelne Person jetzt so wahnsinnig viel ausmacht, aber es ist schon erstaunlich, welche Leute in der Weltpolitik wann und aus welchen Gründen ermordet wurden. Also wenn man, ich glaube schon diese zwei Geschichtsbilder, also das eine Geschichtsbild eben, dass berühmte große Persönlichkeiten die Geschicke der Welt bestimmen, und das andere ist, es gibt Mechanismen, die nicht aufzuhalten sind. Also ich denke einfach, wenn ich mit meinen Eltern geredet habe, die eben das wirklich mitbekommen haben, wahrscheinlich hat schon irgend so eine Art, wie soll ich dem sagen, vielleicht eine gewisse Unschuld des amerikanischen Traums aufgehört oder dass alles möglich ist. Ich meine, Kennedy hat natürlich vor seinem Tod schon sehr viel repräsentiert, was auch in der Jugend, oder es war ja auch ein sehr junger Präsident.
Mhm. Katholik.
Der erste und einzige Katholik, glaube ich.
Und gut aussehend und irgendwie verkörperte vermutlich etwas anderes.
Ja, auf jeden Fall, aber ich habe halt, jetzt wurde ja auch wieder sehr viel berichtet, und da habe ich auch über Kennedy gelesen, Dinge, die ich halt auch gar nicht wusste, weil ich jetzt nicht irgendwie mich da schon vor Jahrzehnten vertieft informiert habe, aber dass er eigentlich eine ziemliche schwache Person war, dass er das, was er vielleicht repräsentiert, gar nicht in dem Ausmaße war. Was vielleicht aber gar nicht so wichtig ist, weil halt das Bild, was er darstellt und was er verkörpert, es ist gar nicht wichtig, ob er das war, sondern dass er das verkörpert.
Ja, er war ja wie eine Ikone, wenn man so will. Eben darum der Begriff Poppig vielleicht, Marilyn Monroe, John F. Kennedy. Das wird so alles so in einem Päckchen abgegeben über dieses mythische Amerika der 50er Jahre, in dem alles möglich war. Und vielleicht stimmt das tatsächlich, dass es 1963 dann wirklich geendet hat an diesem 22. November. Aber ich möchte nochmal auf das Ikonenhafte dieses Momentes auch zu sprechen kommen, weil ich glaube, da ist es doch wirklich speziell interessant. Was macht denn diese Geschichte so zu einer Ikone? Ein Attentat auf einen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, ist es, dass wir wissen, dass da etwas fast Unvorstellbares passiert ist?
Ja, also ich denke, das hat schon viel mit der Verwundbarkeit zu tun. Also das, es ist da hier, also wie würde ich sagen, als Elefant im Raum steht für uns natürlich 9-11 nicht. Das ist eine ähnliche Sache, da kommen wir vielleicht noch drauf. Die Verwundbarkeit, ich glaube, das hat schon, also was ja auch dann diese McCarthy und so weiter, diese Geschichten gezeigt haben, da war immer eine Paranoia in den USA und es gibt dann diese paar Momente in der amerikanischen Geschichte, wo dieses Trauma dann auch bestätigt wird. Also wir sind ständig in Gefahr.
Und plötzlich passiert es.
Ja, also Pearl Harbor ist vielleicht so ein Moment und dann eben diese Ermordung, dass die Weltmacht, die einfach verwundbar ist und zwar eben durch kleine, also mit Kraft oder Macht, die eben nicht ausgeglichen ist. Es kommt jemand mit einem einzigen Gewehr und schreibt Weltgeschichte. Es kommt nicht Russland greift die USA an oder irgendwie so etwas.
Ja, es ist eine kleine Zufälligkeit, die dann vielleicht auch deshalb so schwer einzuordnen ist und vielleicht deshalb auch so viele Verschwörungstheorien hervorruft.
Aber genau das mit diesen Verschwörungstheorien, ist darum dieser Moment auch so eine Ikone geworden, weil es eigentlich unlösbar ist? Werden wir jemals herausfinden, wer das war? Wir werden das nicht beantworten können hier, aber...
Ich weiß es nicht. Wurden denn eigentlich schon alle Untersuchungen offengelegt, die jemals geführt wurden? Oder kommt da nicht mal noch so ein Zeitpunkt, wo dann die Akten geöffnet werden?
2017 kommen noch mal die letzten 3% der... Also man sagt, 97% aller Akten sind einsichtig und aller Daten und... Die Frage ist auch, also natürlich werden wir es je wissen, die andere Frage, ist es wichtig, wer es gewesen ist? Warum ist es wichtig? Also ich glaube, die Auswirkungen sind da. Es wurde jemand verurteilt, der Mörder des Mörders wurde dann auch ermordet. Also der kam dann auf den elektrischen Stuhl, dieser Jack Ruby. Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt wichtig ist. Es hält natürlich die Geschichte am Leben. Und ich denke, das hat schon fast was... religiöses Verschwörungstheorien, weil sie versuchen, einem vielleicht banalen Ereignis mehr Sinn zu geben oder mehr Hintergrund. Also man fragt ja auch, also bei jedem Todesfall fragt man sich ja, warum ist das passiert und was steht da dahinter? Also das ist ja eigentlich auch, sagen wir mal, ein Grundanfang von Religion.
Ja, ich glaube auch, dass es um Sinn...
Sinnfindung, ne? Also...
eine kohärente, alles verbindende Geschichte, die Sinn macht.
Also das Interessante oder das Interessante, das für mich interessant ist, dass bei den eben anderen Morden, also jetzt an Martin Luther King und Malcolm X, wurde ja dann aufgedeckt, dass es Verschwörungen waren. Also
es gibt auch noch den Bruder von John F. Kennedy, der auch gestorben
Robert,
ist.
Ja, genau. Da ist man sich ja auch nicht sicher.
Ja, was das genau war.
Und aber diese zwei Morde wurden ja dann sozusagen aufgeklärt als Verschwörung, mehr oder weniger. Und bei Kennedy vielleicht, wenn es eine gewesen wäre, wäre sie auch aufgeklärt worden. Ne? Also.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Unser Thema ist der 22. November 1963 und die Folgen davon. Das ist das Attentat auf John F. Kennedy, den damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ein Moment, der auch immer wieder Anlass wurde für ganz verschiedene, ein Arbeitsfeld für Historiker schon mal und aber auch ein Arbeitsfeld für verschiedene Regisseure. Neuerdings gibt es wieder einen neuen Film, der herausgekommen ist, Parkland, der sich wieder mal mit dieser Materie befasst. Oder da gibt es auch Bücher, zum Beispiel Norman Mailer, der amerikanische Schriftsteller, hat über Lee Harvey Oswald ein ganz dickes Buch geschrieben, über dem seine Geschichte, Lebensgeschichte, bis er dann selbst auch umgebracht wurde. Jetzt Verschwörungstheorien. Franziska Schläpfer, Sie haben es vorhin angesprochen. Einer dieser Filme, der kommt von Oliver Stone, heißt JFK, ist von Anfangs der 90er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Haben Sie denn den gesehen?
Ja, den habe ich gesehen und auch andere Materialien. Vielleicht darf ich noch kurz zurückgreifen auf zwei Dokumentarfilme, die ich gesehen habe, und zwar ziemlich kurz hintereinander. Und der eine war pro Verschwörungstheorien und der andere war pro Ein-Mann-Attentäter-Theorie. Und nicht, dass ich jetzt eine besonders kritische Person bin, aber trotzdem hat es mich doch erstaunt, wie einleuchtend die eine Sachlage, genau auch wie die andere Behauptung dargestellt wurde. Und ich zuerst eigentlich dann doch ziemlich überzeugt war, dass das wahrscheinlich eine Verschwörung gewesen sein muss. Und nach dem zweiten Dokumentarfilm mir dann klar war, dass es eigentlich keine Verschwörung sein konnte. Naja, auf jeden Fall, so einfach geht das dann auch mit Fakten. Und da ist mir dann auch eine Parallele aufgefallen zum Film Blow Up. Im einen Dokumentarfilm wird auch ganz, ganz genau hingeschaut. Und zwar im Sinn von, man geht rein in die Bilder. Und man geht so tief rein, bis man irgendetwas findet. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen das Ding mit das Attentat wurde live gefilmt und man hat das Gefühl, dass man die Wahrheit muss man kennen, weil man hat es ja auf Bild. Man sieht ja, was passiert. Und je näher man rangeht, umso weiter davon ist man entfernt, wirklich die Wahrheit zu sehen eigentlich. Und naja, bei diesem Film Blow-Up passiert das da auch, der
dass
geht
man
da
im
ganz
Hintergrund
rein.
Etwas sieht, was eigentlich gar nicht im Fokus stehen sollte,
ja.
Das Bild.
Ja. Ah, okay, ja. Ja, es ist wahrscheinlich mit jedem Ereignis so, wenn man das genug lang beleuchtet, wird alles unglaublich und in jedem Ding steckt ein Geheimnis. Es gibt ja auch diese Dürrenmatt-Geschichte, wo einer in der Öffentlichkeit einen anderen erschießt und dann jemanden damit beauftragt, das Gegenteil zu beweisen und am Schluss kommt er frei. Ne? Also, weil man kann wahrscheinlich aus jedem Ereignis auch das Gegenteil herauslesen, genau. Wenn man das will. Also mit der Mondlandung ist ja auch ein tolles Beispiel. Dieses Foto wurde ja auch 100.000 Mal analysiert, bis allen klar war, das kann nicht auf dem Mond sein, das muss in Hollywood stattgefunden haben.
Bis wieder das Gegenteil bewiesen wurde.
Ja, es ist halt auch ein interessanter Wahrheitsbegriff. Also es ist ja auch sehr amerikanisch, dass es diesen Wahrheitsbegriff überhaupt gibt. Also es gibt eine Wahrheit, die man herausfinden kann. Das ist
Und Oliver Stone, der hat dann, glaube ich, doch das irgendwie nochmal, der hat da wirklich ein Sammelsurium an Verschwörungstheorien zusammengetragen und Fiktion und Tatsachen vermischt und zwar nicht nur auf der bildlichen Ebene, wie er gespielt hat mit dem Medium halt. Sehr verwirrend. Also
ich denke, es ist ein interessanter, ein gut gemachter Film. Ne? Es ist eine gute, eine interessante Geschichte, gut erzählt. Mit der Wahrheit hat das nicht sehr viel zu tun, was Oliver Stone gemacht hat. Also das wird auch oft gesagt, dass er auch Figuren erfunden hat und eingebaut, damit die Story irgendwie vorwärts geht und so. Aber der Film an sich hat schon so, es ist ein Klassiker, nicht?
Also jedenfalls, er scheint immer noch davon überzeugt, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Also ich habe kürzlich gerade auf YouTube ein Interview gesehen, das interessanterweise seinen Sohn führt.
Ah, okay.
Mit sehr viel kritischer Distanz zum eigenen Vater ihn da zur Verschwörungstheorie befragt, aber trotzdem nochmal zu dieser Idee von Verschwörungstheorie. Ist das etwas, was wir Menschen einfach so brauchen?
Also eben, ich denke schon, dass es sinnstiftend ist. Ne? Also wenn man die Welt hinterfragt und nichts ist selbstverständlich, dann kriegt alles einen Sinn. Also man sieht das zum Beispiel auch bei Kafka. Die Hauptfiguren bei Kafka sind ja hinterfragen ja oft die banalsten Dinge und dadurch kommen sie in eine Situation der self-fulfilling prophecy sozusagen, dass sie, und das ist natürlich auch sehr amerikanisch, dass man eben wie bei 9/11, dass man schon etwa 15 Mal im Kino gesehen hat, dass es dann endlich passiert.
Die Paranoia.
Ja, also
es gibt da so eine Gratwanderung. Ist ja nicht per se schlecht, wenn man die Dinge hinterfragt. Ja, aber wenn es zur Paranoia wird, dann kann es schon problematisch sein.
Also die Welt wird halt zu Zeichen. Ne? Dann sagt man, ja, jetzt ist bei der Straßenbahn ist jetzt die Tür zugegangen in dem Moment und so weiter. Und das hat den Grund, dass das und das. Und am Schluss ist die ganze Welt nur noch von Außerirdischen bevölkert.
Ja, und es ist auch ein Herunterbrechen, weil die Welt ist so kompliziert und es gibt nicht nur Gut und Böse und alles dazwischen noch. Und wenn man aber sich vorstellen kann, dass eine kleine Gruppe von Menschen vielleicht doch schuld ist am Bösen in der Welt, dann vereinfacht doch das die Welt und das Leben ungemein.
Aber wir wissen ja in dem konkreten Fall, wissen wir überhaupt nicht.
Nein, das ist ja auch interessant, dass immer andere schuld waren, je nachdem, wo das Feindbild gerade war. Also in den 60ern waren es die Kommunisten, die Kennedy ermordet haben, dann war es die Mafia irgendeinmal.
Vietnam-Befürworter in Texas.
Genau, die Vietnam-Befürworter in Texas, dann war es das CIA und im Moment ist eigentlich auch immer noch so, sagt man ja, es ist der Staat an sich, also der amerikanische Staat hat das irgendwie gemacht und man sieht einfach, wo die Feindbilder liegen, ne, eigentlich.
Was machen wir eigentlich mit diesen Bildern?
Also was wir angeliefert kriegen, sind Fernsehbilder. Es gibt auch private Bilder, jede Menge Filme. Es wurde, dieser Moment wurde ja festgehalten aus x verschiedenen Richtungen. Hat das zur Ikonografie auch beigetragen, was man da überhaupt sieht? Und die Art, wie das fotografiert ist, ist ja irgendwie wie eine Live-Reportage tatsächlich, mhm, oder das, was es ja auch ist.
Ah, ja, ich bin davon überzeugt, dass das damit zu tun hat, diese Bilderflut. Und ich glaube, JFK, so wie ich das gelesen und auch gesehen habe, der hat das auch schon benutzt als Instrument. Also der hat auch jetzt vor diesem Attentat, wurde er sehr oft fotografiert, natürlich immer, mhm, so, wie das gewünscht wurde, um das richtige Bild zu senden.
Ja, also er hat sich natürlich geeignet auch. Also er war eine sehr geeignete Figur, um zu so einer Ikone zu werden, und war ja auch noch jung beim Tod, das hilft auch immer, ne? Also wenn man nicht über 40 ist, und oder gut, er war schon etwas älter, aber das trägt ja auch immer zur Unsterblichkeit bei.
Und dann ist aber doch ja schon interessant, dass das eben, man hat ganz, ganz viel Bildmaterial und kommt dann vermeintlich nah, manchmal auch an die Person ran, aber eigentlich schafft es unendlich viel Distanz, oder? Weil es ist einfach eine Oberfläche und man wird nie dahinter sehen, egal wie nah man ranzoomt.
Mhm. Ja, das ist das Verrückte, man macht da eine Live-Übertragung und trotzdem sind sich die Leute bis jetzt noch nicht einig, wie viele Schüsse da eigentlich gefallen sind, ja, und welcher denn getroffen hat.
Ja, weil es interessant ist auch, ich habe gelesen, dass viele Menschen in der Erinnerung glauben, sie hätten den Zapruder-Film, der da in Farbe live die Ermordung gefilmt hat, hätten sie am Fernsehen gesehen.
Live. Ja. Dabei kam der ja viel.
Der kam über 10 Jahre später erst ins Fernsehen. Also das heißt, die Erinnerung vermischt sich ganz, ganz schnell mit Fiktion und Ungenauheiten.
Das war dieser Mann, der das gefilmt hat als Privatmensch.
Zapruder.
Okay.
Genau. Der da auf dem Hügel
steht und das fotografiert. Genau. Es ist schön, für einmal eine Radiosendung zu machen über ein Ereignis, von dem alle wissen, wie es aussieht und man nicht genau schildern muss, was passiert ist, fällt mir da gerade auf, weil alle kennen diesen Moment. Eben, ein ikonografischer Moment. Haben Sie auch noch irgendwie einen Film gesehen dazu, Raphael Rohrweiter?
Ich habe auch den Oliver Stone-Film gesehen und dann habe ich von James Ellroy ein Buch gelesen, wo das am Rande auch vorkommt. Aber ja, James Ellroy ist ja auch ein Autor, der es meisterhaft versteht, Fiktion und Fakten zu mischen. Also es sind immer eigentlich historische Ereignisse, die er beschreibt. Und am Schluss, also es ist auch sehr verschwörungstheoretisch, aber ja.
Bei Parkland kommt man neuerdings bei diesem neuen Film, der jetzt gerade angelaufen ist, den Kinos hierzulande, kommt man offenbar auch zum Ergebnis, es war ein Einzeltäter.
Mhm. Genau, das war, ich glaube, das ist so eine Reaktion. Aber über 70% der Amerikaner glauben das nicht, dass es ein Einzeltäter war, heutzutage. Also
mittlerweile, ja.
Umfrage, ja. Das ist schon auch interessant. Also.
Aber jedenfalls ist anzunehmen, dass bei diesem Thema noch weitere 50 Jahre garantiert noch mehr Leute diesen Stoff aufgreifen werden, könnte ich mir vorstellen.
Mhm. Und je mehr Stoff es gibt, umso weniger werden wir durchblicken, was eigentlich genau war.
Außer, dass in 3 Jahren dann tatsächlich die letzten Archive noch geöffnet werden und man sich dann wieder draufstürzen wird und die Historiker werden uns dann vielleicht mal sagen, was es denn tatsächlich war. Würden Sie Parkland gucken gehen? Einfach zur Ergänzung vom bisher Gewussten?
Ja.
Ja, mich interessiert das jetzt nicht mehr so. Also ich würde ihn gucken, um zu schauen, wie er gemacht ist, aber ja, ich fand den Oliver Stone-Film, muss ich sagen, einfach einen guten Film. Ich fand auch Nixon sehr gut von Oliver Stone. Mhm. Parkland, ich weiß nicht, ob mich jetzt noch ein Einzeltäter Theorie, ob ich die jetzt auch noch mal schauen muss im Kino.
Das ist eine gute Frage jedenfalls, also Sie gehen immer mit der Voraussetzung da rein, okay, egal wie, aber Oliver Stone macht einen guten Film.
Genau, ja, also mir ist der Wahrheitsgehalt einer Geschichte, finde ich, ist zweitrangig immer. Es muss eine gute Geschichte sein.
Ja.
Geht Ihnen das gleich?
Ja, doch, also ich meine, ich habe natürlich nicht den Anspruch, auch nicht beim Oliver Stone JFK-Film, dass mir hier jetzt die pure Wahrheit erzählt wird. Es wird Geschichte erzählt. Und ab dem Moment, wo etwas passiert ist, ist es ja schon, ist es schon Geschichte und es wird wiedererzählt und es wird sich verändern. Und es, was dann die Wahrheit wirklich ist, ist, wenn eine Geschichte erzählt wird, wirklich zweitrangig. Lieber höre ich eine gut erzählte Geschichte und denke mir, naja, das war vielleicht doch ein bisschen anders, aber es war ganz schön spannend anzusehen.
Der 22. November 1963, ein Tag, der die Welt geprägt hat, kann man sagen. Die Bilder von damals sind uns alle noch sehr präsent. Damals wurde der US-amerikanische Präsident John Fitzgerald Kennedy beim Besuch der Stadt Dallas in Texas erschossen. Zu Gast heute waren Franziska Schläpfer, bekannt als Rapperin Big Sis, und Raphael Urweider, Autor, Lyriker und ab und zu auch Hip-Hop-Musiker. Mein Name ist Erik Fackel.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.